So, wir sind im zweiten Buch Chronik. Und wenn es klappt, geht heute Salomos Regentschaft zu Ende. Ich habe die letzten Wochen wirklich gerade Kapitel 6 und 7 so weit ausgewalzt. Das hat mich selber gewundert, aber dann gebe ich in gewisser Weise dem Heiligen Geist die Schuld, wenn der sagt, das ist so wichtig, dass ich da so viel zu erzähle. Und beim letzten Mal waren dann. Es war eigentlich so ein Kapitel mit Nebensächlichkeiten, die aber doch wieder wichtig sind, weil in der Bibel ja nichts unwichtig ist. Heute kommt eine Geschichte, die kennen wir tatsächlich. Die Königin von Saba. Es ist ja so eine Geschichte, irgendwie plötzlich kommt diese Frau aus dem Nichts, weil mit Saba können wir heute nicht viel anfangen. Und die Leute sind sich auch nicht ganz sicher, wo das lag. Weil manche sagen, das lag am südlichen Ende der arabischen Halbinsel, dort, wo Jemen heute liegt. Und manche sagen, und obendrein war es noch auf der anderen Seite, wo heute Äthiopien ist. Und da gibt es die Argumente dafür und dagegen und ja. Aber mindestens dort, wo heute Jemen liegt, Saba. Ein ziemlich reiches Königreich. Weil das an der Handelsroute lag. Also die Ägypter waren nördlich davon und die haben am Roten Meer halt auch Häfen gehabt und sind dann natürlich auch irgendwo weitergezogen mit ihren Schiffen. Und gerade dort, Südspitze der arabischen Halbinsel, da konnte man wunderbar dann nochmal zwischenlagern und, wie das so bei Hafenstädten ist, da bleibt dann auch was vom Geld da. Beim Neuen Testament ist das vor allem Korinth. Und bei uns in Deutschland wäre das dann Hamburg. Also gerade für den Innenhandel, also ne, rein und raus und alles Mögliche, da bleibt was hängen. Reiche Städte und dann reiche Länder. Oder heute dann auch dort auf der arabischen Halbinsel Dubai. Dort hält alles und lässt Geld da und geht weiter. So, nun Kapitel 9. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit sehr großem Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen, und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Also da steckt schon viel drin. Erstmal die Königin von Saba. Ganz weit dort unten im Süden. Ganz am Südende der arabischen Halbinsel. Die hat von Salomo gehört. Das heißt, Salomo ist zu dem Zeitpunkt schon richtig berühmt gewesen. Wir kommen später aus dem Text darauf, dass es auf alle Fälle ist, nachdem der Tempel fertig gebaut wurde. Und vielleicht ist es auch, nachdem Salomo sein eigenes Haus fertig gebaut hat, also mindestens 23 Jahre in Salomos Regentschaft hinein. Und vielleicht hat er das andere auch schon ordentlich angefangen auszubauen, also vielleicht ist es schon wirklich eher am Ende seiner Regentschaft. Jedenfalls, allmählich kommt durch die ganze arabische Wüste hindurch die Kunde auch dort zur Königin von Saba. Eben vielleicht über Ägypten oder auch die Schiffe, die Salomo selber hatte. Das haben wir letzte Woche am Ende des Kapitels gehabt, dass er dort, wo heute Elat liegt, am Golf von Akaba, dort hat er auch Schiffe ausgesandt mit Seeleuten aus Tyros, also aus dem heutigen Libanon. Naja, und dann kommen die Schiffe halt dort an im Hafen und dann, ja, wir kommen aus Israel. Was ist Israel? Ja, unser König Salomo, wer ist König Salomo? Und dann wird von ihm erzählt. Mund-zu-Mund-Propaganda kommt irgendwann auch an den Königshof. Und weil er so weise ist, das hat er ja selber erbeten von Gott. Ganz zu Anfang seiner Regentschaft, er möchte weise sein, um das Volk zu regieren. Und Gott sagt ihm, ich gebe dir eine Weisheit größer als jeder, die sonst hatte. Und dann sagt sich die Königin von Saba, das soll er mir erstmal beweisen. Und dann kommt sie an. Hat wahrscheinlich auch von seinem Reichtum gehört. Und dann ist es so ein bisschen. Sie möchte sich selber darstellen und kommt eben mit all diesen großen Geschenken an. Im Orient ist Gastgeschenk noch wesentlich wichtiger als bei uns. Also wenn man in andere Kulturen kommt, Osteuropa, sind Gastgeschenke schon auch wieder wichtig. Bloß bei uns in Deutschland sind sie irgendwie mittlerweile nicht mehr so. Und sie kommt damit an und will ihn mit Rätselfragen prüfen. Und das Schöne ist ja, das Alte Testament ist ja ein Bilderbuch für das Neue Testament. Und jetzt haben wir hier in Salomo den Davidssohn. Eben als Bild für den ultimativen Davidssohn, für Jesus. Und die Königin von Saba kommt von außerhalb, kommt von den Heidenvölkern. Das ist damit ein Bild für uns, die wir von den Heidenvölkern zu Jesus kommen. Und es ist oft bei Leuten, die hören von Jesus. Und gar nicht mal unbedingt direkt von den Christen, sondern sie hören um die Ecke. Also, ich habe Bekannte, die haben Nachbarn, von denen Freunde, die sind Christen. So in etwa. Und dann kommt irgendwas an von Jesus und die Leute sagen sich, das will ich doch mal selber rausfinden. Und dann kommt zum Beispiel eben dies mit Rätselfragen prüfen. Die Leute kommen an und sagen, gut, dann will ich doch mal sehen, was an diesem Jesus dran ist. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Da steht jetzt ja gar nicht groß dabei, was sie sich vorgenommen hat. Aber trotzdem kommt da dann raus, alles. Sie hat mit ihm alles geredet. Warum? Jesus ist offen dafür, dass wir mit allem zu ihm kommen. Und er hat keinen abgelehnt mit irgendwelchen Fragen. Also man sieht das dann in der Passionsgeschichte, was die Leute für Fragen hatten, als sie Jesus in Gespräche verwickeln wollten, um ihn irgendwie eine Falle zu stellen. Und er ist trotzdem auf jede Frage eingegangen. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben richtige Fragen. Also die haben schon vielleicht Trickfragen, auf die sie erstmal eine Antwort haben möchten. Und dann auf einmal stellen sie fest, oh, Wahnsinn. So ein Beispiel dafür ist in Lukas 10. Kommt ein Schriftgelehrter an bei Jesus. Ich meine sogar, er ist aus den ganz Obersten, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und fragt ihn, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt zu ihm, nennt ihm das Doppelgebot der Liebe. Also du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt der nochmal, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt ihm Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und der Mann ist so berührt, dass die Leute um ihn herum, um den anderen herum feststellen, oh, wir sind eigentlich angekommen, um Jesus auszutricksen. Und dann kommt er tatsächlich an mit so einer Antwort, die den Mann so tief berührt, dass Jesus ihm am Ende sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er sagt ihm immer noch, du bist noch nicht ganz drin, aber immerhin, du bist nicht fern. Mit der Ermutigung gewissermaßen, mach weiter so. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Also das ist jetzt wieder wie da mit dem Jesus. Jesus wird von all diesen Leuten ausgefragt. Und die Leute sind erstaunt, dass er Antworten hat. Sogar schon, als er ein kleiner Junge war. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Da ist eine Weisheit in Jesus gewesen, die hat Salomos Weisheit übertroffen. Er sagt an einer Stelle dann später mal, hier ist mehr als Salomo. Und dann nimmt er übrigens die Königin von Saba auf und sagt, die Königin von Saba wird auftreten mit diesem Geschlecht und wird gegen dieses Geschlecht, also diese Generation, die zu Jesu Zeiten lebte, aussagen. Weil sie zu Salomo kam und Gottes Herrlichkeit erkannt hat. Und dann sagte er, siehe, hier ist mehr als Salomo. Dass er da den Leuten vorwerfen muss, ihr habt Gottes Herrlichkeit hier richtig zur Schau gestellt bekommen. Dadurch, dass der Menschensohn, der Sohn Gottes, der lebendige Gott selbst in Menschenform unter euch ist. Die Königin von Saba hat es im Bild durch Salomo erkannt. Und ihr erkennt es nicht. Und dadurch sprecht ihr euch selber das Urteil. Also das ist wirklich etwas, das ist wo sich die Leute damals zu Jesus Zeit so sicher gefühlt haben. Ich finde das jetzt witzig, das passt irgendwie alles zu der Predigt vom Sonntag so ein bisschen dazu, mit diesen Parallelen, die in Israel dann schon waren. Das Volk hat sich so sicher gefühlt, wir haben doch Gott auf unserer Seite und Jesus muss denen rechts und links eine Watschen geben und sagen, jetzt wacht mal auf aus eurem Schlaf. Ihr habt's nicht, sondern die Fremden von draußen, die kapieren es besser. Die kapieren die Schwachpunkte. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich. Und das ist es, was die Leute mitunter zum Staunen bringt. Nicht nur, dass sie Jesus begegnen, sondern dass sie uns begegnen. Also das Erste ist dann in Vers 3 die Weisheit Salomos. Also da ist natürlich tatsächlich erstmal diese Begegnung mit Jesus. Das kann aber auch die Begegnung mit einem Christen sein. Jesus sagt selber, das ist zum Beispiel, dass er es in Matthäus 10 sagt, wenn sie euch vor die Könige und Statthalter bringen, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird es euch zu dem Zeitpunkt eingeben, was ihr sagen sollt. Manchmal denken wir, ich muss mich so gut vorbereiten darauf, dass ich meinen Glauben bezeugen kann. Natürlich eine gute Vorbereitung, Bibel lesen und alles ist wichtig, weil der Heilige Geist dann mit noch mehr arbeiten kann. Aber erstmal dieses Grundvertrauen, ich gehe dahin und wenn er mir eine Frage stellt, vertraue ich darauf, dass mir der Heilige Geist gibt, was ich sagen kann. Und das ist manchmal für die Leute sowas von erstaunlich, für einen selbst und für die Leute auch, was dabei herauskommt. Und dann sieht sie das Haus, das er gebaut hat. Das Haus ist ein Bild für die Gemeinde, aber auch für uns als einzelnen Christen. Wenn die Leute uns sehen und sich sagen, du bist ein ganz normaler Mensch, aber auf einmal kannst du dich so und so verhalten. Da fährt dir jemand gegen den Karren und du bist total freundlich weiterhin zu ihm. Du platzt nicht aus deiner Haut, du versuchst nicht, dich selber zu verteidigen, sondern du lässt es einfach mit dir geschehen. Und dann gehst du aber in Liebe noch weiter gegen ihn vor. Und warum? Dass sie das Haus sieht. Und das spiegelt sich dann in dem anderen auch noch wieder. Erstmal die Speisen an seinem Tisch. Also, ganz, ganz platt gesagt, das Abendmahl. Wenn die Leute sehen, ihr feiert Abendmahl, warum? Und dass wir denen dann erklären, warum. Die Speisen an Jesu Tisch, aber es ist noch mehr an Speisen. Jeremia sagt, dein Wort war meine Speise, so oft ich sie empfing. Also jedes Mal, wenn Jeremia, der so schlimme Sachen dem Volk hat sagen müssen, Gottes Wort empfängt, ist es für ihn eine Speise. Oder Jesus sagt, ich habe eine andere Speise, von der ihr nichts wisst, sagt er in Johannes 4, dass er das Evangelium weitererzählt. Also diese Speisen, die wir haben, das Wort Gottes für uns selber, das Abendmahl und dass wir das Wort weitergeben. Das sehen die Leute und wundern sich. Die Rangordnung seiner Großen. Dass wir tatsächlich darauf Acht geben, was Gott uns für eine Rangordnung in der Gemeinde gegeben hat. Epheser 6. Also in Kapitel 5 heißt es noch, wir sollen den Heiligen Geist unter uns wirken lassen. Und dann kommt eine Riesenliste an allen möglichen Dingen, die das Wirken des Heiligen Geistes bezeugen. Und das sind ganz alltägliche Sachen. Wie, dass sich die Ehepartner in Unterordnung miteinander leben, aber der Mann als Haupt und die Frau ordnet sich unter, aber also der Mann als Haupt, der sich komplett hingibt, wie Jesus für die Gemeinde, und dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen. Und dann kommt das Verhältnis Herr und Sklaven, also für uns vielleicht übertragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und so geht es dann noch weiter. Diese Rangordnungen und dass wir die einhalten, dass dann Leute von draußen sehen, warum ordnet sich die Frau diesem Mann unter? Das ist doch der letzte Depp. Und dass die Frau dann sagt, ja, das mache ich, weil Jesus sich für mich hingegeben hat und ich bin Jesus untergeordnet und darum ordne ich mich auch meinem Mann unter. Und vom Mann aus dann eben, warum gibst du dich so für diese Frau hin, die da an diesen Stellen doch alles Mögliche nicht für dich macht und so weiter? Und dann, weil Jesus sich für mich komplett hingegeben hat, obwohl ich ihm nichts zu bieten hatte. Das sind die Rangordnen der Großen. Das Aufwarten der Diener. Jesus hat zu uns gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Menschen Diener. Und das weist er sogar dann am Ende auf sich hin, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als ein Lösegeld für viele. Also da gibt sich Jesus selbst als das ultimative Beispiel auch nochmal, um uns zu zeigen, guck mal, ich mache das selber, ich bin mir nicht zu schade dafür. Seine Mundschenke, die Mundschenke, das waren diejenigen, die zuerst aus dem Becher getrunken haben, die das Risiko eingegangen sind, dass ihnen was passieren kann, weil der König hätte vergiftet werden können. Also, was wir für ein Risiko eingehen im Glauben. Gleichzeitig war der Mundschenk aber ein ganz enger Vertrauter des Königs. Wo die Leute sehen, was für ein Risiko wir bereit sind einzugehen, dass wir unser eigenes Leben auf irgendwas legen, ich habe gerade die Redewendung vergessen, und zum anderen aber die Vertrautheit, die wir mit Jesus haben. Das sehen die Leute. Die Kleider. Kleider sind seit der Sündenfall geschehen ist, ein Bild für menschliches Treiben und göttliches Vergeben. Adam und Eva haben sich Kleider aus Feigenblättern gemacht. Dadurch sind die Feigen auch noch gleich ein Bild für das religiöse Treiben, das menschliche religiöse Treiben. Die haben sich die Klamotten gemacht und Feigenblätter sind halt eigentlich erstmal gut, die decken erstmal alles gut ab. Aber irgendwann trocknen sie. Dann kratzt es und man sieht lauter Löcher und alles Mögliche. Ist nicht gut. Und Gott macht den beiden dann Kleider aus, bei Luther heißt es Tierfellen, man kann vom Hebräischen sogar sagen aus Leder. Und es gibt vielleicht noch Tiere, die trennen sich von ihrem Fell, Schafe, aber von ihrer Haut trennt sich kein Tier, ohne dass da nicht was mit dem Tier passiert. Also dass Gott wahrscheinlich, ich gehe davon aus, es war Jesus selber, hat dort zwei Tiere geschlachtet, für Adam eins und für Eva eins, um zu zeigen, eigentlich müsstet ihr sterben, aber dieses Tier stirbt jetzt an eurer Stelle, hat denen die Haut abgezogen, ihnen gezeigt, wie wird jetzt aus dieser Haut das gemacht, hat dort Kleider draus gemacht, dass sie es auch noch sehen konnten, wie es alles passiert ist, dass sie gesehen haben, du hast mir viel Arbeit gemacht mit deinen Sünden, sagt Gott, glaube ich, in Jesaja. Und dann zieht Gott denen die Kleider an. Wenn die Leute sehen, was wir für Kleider tragen, nicht unsere eigenen Feigenblätter und nicht unsere eigene Gerechtigkeit, mit der wir uns wunderbar schmücken wollen, bei der wir aber irgendwann merken, das reicht nicht, sondern dass wir Gottes Gerechtigkeit tragen. Das ist wieder etwas, was die Leute zum Staunen bringt. Und die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte. Einmal Brandopfer, dass wir uns auf Jesu Opfer verlassen. Dann aber auch Römer 12, dass wir uns selber als Opfer hingeben. Und über diesen einen Vers hätte ich jetzt auch allein schon einen ganzen Abend machen können oder eine ganze Predigt oder was auch immer. Da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Also dort, wo die Leute mit uns und dadurch mit Jesus in Kontakt kommen, dadurch erkennen sie, dass es wahr ist, was sie von Jesus gehört haben. Zumindest, wenn die Wahrheit ihnen erzählt wurde. Manchmal kommen ja so lauter andere Sachen an bei ihnen. Und andererseits ist es oft vielleicht wahr, wie die Jünger auf Jesu Frage gesagt haben, manche halten dich für Jeremia, andere für Elia oder einen anderen der Propheten. Das ist in einer gewissen Weise schon wahr, was die Leute erzählen, aber Jesus überbietet es alles. Das kommt jetzt nämlich gleich noch. Ich wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Das ist übrigens, wir sagen manchmal, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann kommt uns Jesus' Satz an Thomas in den Sinn, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Aber er sagt ihm tatsächlich davor, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Es gibt Dinge, die wir sehen und anfassen dürfen, die uns den Glauben fördern. Also die Zeichen und Wunder, die im Neuen Testament beschrieben sind, gerade Johannes sagt von denen, die sind geschehen, damit ihr glaubt. Jesus hat die Zeichen und Wunder getan, damit die Leute geglaubt haben, dass er der Messias ist. Seine Jünger sollten die Wunder weiter tun, damit die Leute glauben, dass bei Jesus mehr zu holen ist, dass Jesus tatsächlich der einzige Weg ist, dass die anderen Hilfepunkte letztlich nicht helfen können, sondern dass bei Jesus allein alles zu holen ist. Also tatsächlich, dadurch, dass das Reich Gottes sich zeigt, kommt tatsächlich was. Dadurch kommt Glaube. Also manchmal legen wir zu sehr den Fokus darauf, aber in unserer heutigen Zeit kann es auch oft passieren, dass wir den Fokus überhaupt ganz weg davon nehmen, dass wir es gar nicht mehr haben wollen. Dann sagen wir eher, Wunder sind gefährlich, da kommt nur ein Appetit da drauf. Aber Gott gebraucht auch die. Und dann nämlich, und siehe nicht, die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde, sagte, die ich vernommen habe. Dadurch, dass wir den Leuten alles konkret zeigen können, was Jesus für uns getan hat. Dadurch, dass sich unser Glaube konkret zeigt, dadurch, dass sich aber auch Jesu Macht zeigt, dadurch wird Jesus noch größer. Für uns selber und auch für die anderen. Und die gehen als Gläubige weg. Deswegen kann Jesus ja später sagen, die Königin von Saba wird auftreten. Glücklich sind deine Männer. Und glücklich sind diese deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Wisst ihr, was für ein Glück wir haben, dass wir zu Jesus gehören? Das machen wir uns gar nicht unbedingt immer bewusst, weil wir so ganz normal damit leben. Also, die Verheirateten, irgendwann nimmt man den anderen doch für selbstverständlich. Zumindest zwischendurch. Und dann habe ich war es letzten Sonntag oder vorletzten, von einem Pastor mal eine Predigt gehört, der hat sich gesagt, wie mache ich mir bewusst, dass ich eigentlich schon alles habe? Ich überlege, was würde passieren, wenn das Liebste, was ich habe, mir verloren wäre? Meine Frau. Also weil er so stark auf Jesus wollte nicht gehen, weil er sagt, Jesus kann ich nicht verlieren, aber eben meine Frau. Was würde ich geben, um sie wiederzubekommen? Alles. Jetzt, ich hab sie noch. Also was hab ich? Alles. Ich muss ja nichts hergeben. Was wollen wir Menschen nicht alles geben, wenn wir Jesus nicht haben, um das ewige Leben zu bekommen, um echtes Leben zu haben? Da sind wir bereit, alles zu geben, bloß sind wir manchmal halt nicht bereit, es aus Jesu Hand zu nehmen. Und dann, wir haben Jesus. Wir haben alles. Obendrein noch Gott, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte uns in ihm nicht alles schenken? In Jesus haben wir alles. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, Kolosser 2. Wir haben alle himmlischen Segnungen, Epheser 1, Vers 3. Wir haben die Vergebung, die Erlösung durch sein Blut, Epheser 1, Vers 7. Wir haben alles. Und eigentlich, wenn man so will, Gott gibt uns da noch mehr. Wie glücklich können wir eigentlich sein? Müssen wir uns bloß bewusst machen. Also, Hausaufgabe, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Sagt es euch gegenseitig. Weißt du, wie glücklich du bist? Nicht unbedingt nur, dass du mich hast, sondern dass du Jesus hast. Und dann zählt dem anderen 1, 2, 3, 5, 80 Sachen auf. An dem Punkt dürft ihr euch gegenseitig tatsächlich mal anstacheln und hochsteigern. Und erstmal aus dem Gedächtnis und dann nochmal in die Bibel gucken, was habe ich eigentlich? Stachelt euch da gegenseitig an. Und zur Not einfach erstmal morgens vor den Spiegel stellen, wenn kein anderer da ist. zum Einüben. Dann kann man es hinterher an den anderen weitergeben. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat. Klar, man kann jetzt erstmal sagen, also Salomo als Bild für Jesus, ja klar hat Gott Jesus lieb. Aber Jesus sagt in Johannes zweimal ganz eindeutig, dass Gott uns lieb hat. Einmal sagt er in Johannes 16, 27, er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und kurz darauf, gleich im nächsten Kapitel, da bin ich mir beim Vers bloß nicht mehr sicher, sagt er zu Gott selber, dass Gott uns mit der gleichen Liebe liebt, mit der er Jesus liebt. Also man könnte ja eigentlich sagen, klar, dass der Vater seinen Sohn liebt, ist doch super, aber wir stehen irgendwo drunter. Nein. Was Gottes Liebe angeht, gibt es keinen Unterschied, ob er nun Jesus anblickt oder mich. Gut, das hängt auch mit damit zusammen, dass ich in Jesus bin, aber auf alle Fälle, Gottes Liebe zu mir ist um keinen Deut kleiner als die Liebe, die er zu Jesus hat. Jetzt dürft ihr nochmal überlegen, wenn euer Ehepartner oder euer Kind oder vielleicht auch Enkelkind schon zu euch ankommt und etwas bittet und ihr liebt diesen Menschen über alles und das ist jetzt auch wirklich nichts Schlimmes, was er von euch bittet. Sagt ihr natürlich ganz liebevoll und freundlich, nee, natürlich nicht. Ankommt und es wirklich auch eben zusammenpasst, das ist ja auch das, was es heißt, in Jesu Namen zu beten, kommt an. Natürlich kriegst du das. Wenn du jetzt ein Eis haben willst, dann musst du vielleicht noch ein bisschen warten, damit, weil ich erstmal runter in den Keller gehen muss, zur Tiefkühltruhe, um dir das Eis zu holen. Aber natürlich. Also, es geht halt nicht, dass ich aus meiner Hosentasche ein Eis herauszaubere, das ganz kalt ist. Das braucht manchmal ein bisschen. Das ist so unsere Vorstellung, dass wir Sachen schnell haben wollen. Es braucht manchmal, Gott arbeitet hinter den Kulissen. Aber es kommt einfach nur aus dem, weil er uns liebt. Mal gucken, ob ich wirklich heute das Kapitel zu Ende kriege. Es steckt halt so voll, es tut mir leid. Aber ich bin selber so begeistert davon. So, also, der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat. Moment mal, Gott hat dich auf seinen Thron gesetzt? Ja, ja, Gott selber ist ja eigentlich der König Israels. Und er ist gewissermaßen nach hinten getreten, als er erst Saul den Platz gegeben hat und dann David und jetzt halt Salomo. Aber er holt sich den Thron ja zurück. Das finde ich so schön dabei. Das Volk hat zwar eigentlich Gott verworfen, als sie gesagt haben, wir wollen Menschen als König haben. Und Gott hat gesagt, keine Sorge, kriege ich hin. Und ist selber Mensch geworden. Hat Israel, was sie wollten, also noch haben sie Jesus ja nicht wieder angenommen, aber am Ende werden sie es haben, haben sie einen Menschen als König und haben Gott auch als König. Hat Gott am Ende doch gewonnen. Und zwar, auch nochmal, er hat dich auf seinen Thron gesetzt zum König des Herrn deines Gottes. Also nicht, dass Salomo über Gott regiert, sondern dass er zu Gott gehört. Wunderbares Attribut. Salomo könnte einfach nur der König Israels sein. Es ist schon etwas. Aber er gehört zu Gott. Ich finde, also mein liebstes Beispiel dafür ist bei den Söhnen Jakobs. Die waren Schafhirten. Und Schafhirten waren gerade bei den Ägyptern total verpönt. Weil Hirten, also die Schafe und Ziegen, die haben. Also wenn die zu lange an einem Ort sind, hinterlassen die Wüste. Und das wollten die Ägypter nicht. Und jetzt kommen diese Söhne Jakobs, die Schafhirten sind, also gehören zu den verpöntesten Leuten überhaupt, kommen nach Ägypten und sollen die Herden des Pharao hüten. Die werden auf einmal Hirten des Pharao. Die haben nach wie vor denselben Beruf wie vorher. Aber hat sich im Vorzeichen geändert. Die sind nicht einfach nur so Hirten, die sind Hirten des Pharao. Das heißt, wer sich über die Hirten beschwert, beschwert sich über den Pharao. Und wir gehören auch zum Herrn. Wir sind Jesu Schafe, wir sind Jesu Jünger, wir sind Jesu Diener, wir sind Jesu Geschwister. Alles mit dem, wir sind Jesu Braut. Immer wieder gehören zu ihm. Ohne ihn bin ich nichts, mit ihm bin ich alles. Weil dein Gott Israel lieb hat. Also da haben wir das eben mit dem, er hat dich lieb, er hat Israel lieb, Gott hat Jesus lieb und er hat uns lieb. Auf dieselbe Weise. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewig bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Warum macht Gott die Dinge alles? Weil er uns liebt. Weil er uns liebt, hat er uns seinen einzigen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Sohn gibt uns das ewige Leben, das beschreibt er in Johannes 10 als das Leben, das überfließt. Guckt euch im Kloster in Maulbronn den römischen Brunnen an. Fließt in eine Schale, die Schale wird voll. Fließt in die nächste Schale, die Schale wird voll. Und eigentlich, also, fließt immer mehr über. Jesus gibt das Leben in mich, es fließt in jemand anderen über, es fließt von dort weiter, es fließt von dort weiter. Dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Also, dass das, was in Gottes Augen gerecht ist, durchgesetzt wird. Das hat zum einen den Aspekt, ich habe nicht mehr meine eigenen Feigenblätter an, ich trage nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit, ich trage Gottes Gerechtigkeit. Also ich verlasse mich nicht mehr auf das, was ich selber gemacht habe. Ich gebe zu, ich bin ein dreckiger, verkommener Sünder. Und allein in Jesus habe ich die Gerechtigkeit. Das ist dieses, dass wir uns manchmal beschweren, dass wir nicht alles bekommen. Und dann ist dieses, wir sollen doch froh sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. Dann kommt aber die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben, dadurch verdienen wir wieder ganz andere Dinge. Nämlich alles, was Jesus verdient hat. Das sind dann wieder Dinge, die wir einfordern dürfen. Also zum einen das Recht, das Salomo übt, dass wir vor Gott gerecht dastehen. Vor allem Jesus dann, dass er es einübt. Und dann aber auch das Recht, dass wir, weil wir vor Gott gerecht dastehen, dass wir deswegen wieder dreist sein dürfen. Nicht aufgrund dessen, was ich geleistet habe, sondern aufgrund dessen, was Jesus geleistet hat. Warum? Weil mein Vater mich liebt. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Gold steht in der Bibel für Göttliches. Man kann es zum Beispiel jetzt hier auch übertragen, dass sie ihm gewissermaßen einen Lobpreis gegeben hat. Sie gibt ihm alles Mögliche. Edelsteine. Ein Edelstein ist ein Stück Kohle mit viel Druck. Wir sind einfach nur ein Stück Kohle. Ich habe gerade vergessen, zu wie viel Prozent wir aus Carbon bestehen, aber viel. Und durch Druck wird ein Edelstein raus. Also wenn ihr durch irgendwelche Situationen durchgeht, wo ihr sagt, das zerdrückt mich gerade. Ja, Gott macht aus euch einen Edelstein. Und den als Geschenk für den König der Könige. Und Spezerei. Ganz grob, Spezerei sind Gewürze, stehen fürs Gebet und für Lobpreis. Da verweise ich jetzt einfach auf das, was ich zur Stiftshütte gesagt habe. Gleich ganz am Anfang. Also steht auf der Homepage bei den Bibelabenden, kann man sich runterladen und danach lesen. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Also das, was von draußen kommt, ist plötzlich nochmal ganz anders. Was Salomo in Israel hatte, ist normal für ihn. Und dann kommt durch diese Heidenfrau von draußen kommt was ganz Neues rein. Wir neigen manchmal dazu, dass wir nur die alten Lieder haben wollen, die wir haben wollen. Also zum Beispiel jetzt bei Liedern. Dass wir nur die alte Variante haben wollen. So muss es sein. Und dann kommen Neubekehrte und die bringen etwas Neues hinein, auf die Weise, wie sie Jesus anbeten. Wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Übrigens, dass wir nur das Neue wollen und das Alte ganz runterwerfen und vergessen, was wir eigentlich an schönen, guten Sachen da hatten. Das passiert hier nicht. Salomo hat weiter das aus Israel. Aber er kriegt auch das von der Königin von Saba. Also, dass wir neue Sachen plötzlich rausfinden. Aha, so macht es. Okay, und jetzt gebrauchen wir das für Jesus. Nicht, weil wir partout etwas Neues haben wollen, sondern einfach nur, weil wir sagen, Warum soll das nicht auch zu Jesu Ehre genutzt werden? Die Leute Hirams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir einführten, brachten auch Sandelholz und Edelsteine. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Hause des Herrn und im Hause des Königs machen und Harfen und Zittern für die Sänger. Solches Holz hatte man früher im Lande Juda nie gesehen. Also die Königin von Saba kommt aus dem Süden, das andere Hiram von Tyros kommt aus dem Norden. Von den Eckpunkten kommen lauter neue Schätze ins Gottesvolk hinein. Das wirkt Jesus. Dass Dinge, die wir vorher nicht kannten, weil wir uns in unserem eigenen Saft geschmort haben, dass die von draußen reinkommen, durch Neubekehrte. Und dann kommt da plötzlich ganz neuer Schmuck dabei raus, für das Haus Gottes, für das Haus des Königs. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat. Auch das ist ja diese eine Zusage, die wir von Jesus haben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Dann sagt er auch, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und später sagt er auch noch, dass wir den Vater bitten dürfen in Jesu Namen. Das ist ein Blankoscheck. Alles, was wir bitten, wenn es in Jesu Namen ist, also in Übereinstimmung mit dem, wie er ist, bekommen wir es. Und diese Übereinstimmung ist mitunter einfach bloß, dass ich sagen kann, du liebst mich. Dass ich das aus vollem Herzen sagen kann und dann so dreist sagen kann, und jetzt gib mir bitte. Nicht blöd einfordern, sondern darf ich? Danke. Und vielleicht kennt ihr das dann auch noch ganz besonders, wenn dann vom Kind kommt, ich hab dich lieb, schmilzt das Herz und man sagt, okay, was willst du, was kriegst alles. Also alles, was sie bat, und dann kriegt sie noch mehr. Dann heißt es nämlich, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Wir können Gott noch so viel geben, wie wir wollen. Also zum einen geben wir es ihm ja nur zurück. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Es dauert manchmal ein bisschen, aber wenn ich in der Gemeinschaft mit ihm lebe und ihm das von mir gebe, wenn ich ihm mein Lob gebe, wenn ich, gerade auch, selbst wenn es mir nicht gut geht, wenn ich sage, ich opfere mein Geld für die Gemeinde auf alle Fälle den Zehnten, und dann, weil der ja sowieso Gott gehört, und dann halt noch mehr dazu. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott sagt nicht, okay, jetzt hast du mir das alles gegeben, schön. Sondern wenn Gott sieht, das gibt er aus freiem Herzen, weil es ihm wichtig ist, dass mein Reich weitergebaut wird, dann gibt er mehr dazu. Dann gibt er das mehr zurück, als ich ihm habe geben können. Wer zu Gott kommt und Gott alles gibt, aus freiem Herzen, nicht um ihn zu beeindrucken, sondern als Geschenk, der geht nicht mit leeren Händen zurück. Sondern der geht reicher beschenkt zurück. Weil Gott mehr tun kann, als wir bitten und verstehen durch die Kraft, die in uns lebt. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Übrigens, es gibt noch eine Tradition außerbiblisch, dass die Königin von Saba nicht nur materielle Güter mitbekommen hat, sondern auch etwas unter ihrem Herzen trug. Das hat dann 9 Monate gedauert. Und das ist dann vor allem die Tradition, die sich dann halt darauf beruft, dass Saba nicht nur im Südjemen oder im Jemen war, sondern auch Äthiopien, weil die Könige, die später in Äthiopien regiert haben, sich auch als Davids Söhne bezeichnet haben. Die sagen, wir kommen her von Salomo und der Königin von Saba. Und die Monarchie war ja in Äthiopien bis zur Revolution in den 70ern. Und die haben immer noch einen Löwen als Emblem gehabt, als den Löwen aus dem Stamm Juda, der Löwe Davids, war ihr Emblem, weil sie gesagt haben, wir kommen ursprünglich von Salomo und der Königin von Saba her. Und es gab ja in Äthiopien eine Riesenmenge an Juden, also zum Teil, die auch hingeflohen sind und alles Mögliche, also die afrikanischen Juden sind großteils aus Äthiopien, Sudan und der Gegend dort. Das Gute ist, bei Bibelabenden darf man manchmal so Fässer aufmachen, dass die Leute mehr nachforschen. Ja, ich versuche es jetzt doch noch, den Rest fertig zu machen. Da gehe ich jetzt halt ein bisschen schneller drüber. Und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner. Also da hat die 666 nichts mit auf dem Magen zu tun. Außerdem, was die Händler und Kaufleute brachten, auch alle Könige der Araber und die Statthalter brachten Gold und Silber zu Salomo. Daraus machte der König Salomo 200 große Schilde von bestem Gold, sodass 600 Lot Gold auf einen Schild kamen. Und 300 kleine Schilde von bestem Gold, sodass 300 Lot Gold auf einen kleinen Schild kamen. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Jetzt wird der Reichtum nochmal richtig beschrieben. Unter Salomo wird Israel reich. Der König selber wird reich, aber auch Israel wird reich. Schelomo, daher kommt das kommt vom Wort Shalom, Friede. Frieden ist nicht nur im Hebräischen, dass kein Krieg ist. Frieden heißt Wohlergehen. Und zwar wirklich auch materielles Wohlergehen. Das ist ein Wohlstand. Also wirklich, es geht mir gut. Das muss nicht unbedingt heißen, dass ich steinreich bin. Es gibt einen Wohlstand in der Bibel, müsste in den Sprüchen sein, der Arme kann leihen und hat immer noch übrig. Das kann der Wohlstand sein, den Gott gerade bei den Armen gibt. Dass der eigentlich schon arm ist, sagt aber, ich bin großzügig mit dem, was Gott mir gegeben hat und dann habe ich am Ende doch noch übrig. Und dann kann es aber tatsächlich sein, dass Gott dann eben sagt, und jetzt lasse ich mich nicht lumpen, du kriegst noch viel, viel mehr dazu. Hängt mit auch ein bisschen davon ab, wie treu ich bin und wie sehr ich mit dem, was ich habe, anderen diene. Dann ist es das Wohlergehen, aber auch gesundheitlich. Also es kommen Stellen, gerade in der Lutherbibel, also zum Beispiel in der Elisa-Geschichte, lässt Elisa fragen, geht es gut? Ja, so wird es bei Luther übersetzt. Im Hebräischen steht da, ist Friede? Ja, es ist Friede. Geht es gut? Ja, es geht mir gut. Shalom kann tatsächlich auch Gesundheit bedeuten. Spielt alles mit rein. Und unter Salomo, also dem Mann des Friedens, kommt das, weil er ein Bild ist für Jesus, von dem es heißt, er ist unser Friede. In Jesus haben wir Wohlstand, selbst wenn wir nichts haben. Das heißt aber nicht, dass Gott uns komplett verhungern lässt, wenn wir nicht gerade sagen, brauche ich nicht mehr, ich komme zu dir, sondern dass Gott uns trotzdem durchversorgt. Auf alle Fälle, es kommt richtig viel. Bei Jesus sind all die Reichtümer und wir dürfen sie von ihm abrufen. Und das dürfen wir, genau. Und der König machte einen großen elfenbeinernen Thron und überzog ihn mit lauterem Gold. Elfenbein hat jetzt bestimmt auch nochmal eine Bedeutung, kann ich aber gerade nicht sagen. Ist auf alle Fälle ganz seltenes Material. Ziemlich schlecht kaputt zu machen. Fester Thron, ewige Herrschaft. Jetzt bin ich doch auf was gekommen, genau. Mit Gold überzogen, weil es Gottes Herrschaft ist. Und der Thron hatte 6 Stufen und einen goldenen Fußschemel am Thron. Insgesamt also 7 Stufen. 6 für die Menschlichkeit und eine 7. für die Göttlichkeit, für die Vollkommenheit. Und er hatte Lehnen an beiden Seiten am Sitz und 2 Löwen standen neben den Lehnen. Löwen als Zeichen der Macht und weil Löwen auch das Emblem des Stammes Juda waren. Die Löwen sind ganz wichtig und zeigen sich dann am Ende in der Offenbarung im Löwen aus dem Stamm Juda. Und 12 Löwen standen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten. Also die 12 für alle Stämme Israels. Weil Salomo der König über ganz Israel ist, weil Jesus der König über ganz Israel ist. Dergleichen ist nicht gemacht worden in irgendeinem Königreich. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Gefäße des Libanon-Waldhaus waren aus lauterem Gold. Denn das Silber wurde zur Zeit Salomos für nichts geachtet. Also Silber hat man gesagt, brauchen wir nicht. Wir haben Gold. Das auch nochmal für uns. wenn wir so viel von Gott haben, brauchen wir den Rest nicht. Und dann kriegen wir ihn trotzdem dazu. Denn die Schiffe des Königs, die mit den Leuten Hirams nach Tarsis fuhren, Tarsis ist entweder Spanien oder England, geht beides, aber auf alle Fälle weit weg. Die die kamen in 3 Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Also dann ist vielleicht eher Spanien mit Affen und Pfauen, aber wer weiß, was die in England auch noch hatten. Also, oder auf der Rückreise oder wie auch immer. So wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Könige auf Erden begehrten Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten ihm jährlich ein jeder sein Geschenk, silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen, Spezerei, Rosse und Maultiere. Ihr dürft mal Psalm 72 lesen. Das ist ein Gebet Davids für Salomo. Also bei Luther wird es damit von Salomo übersetzt. In dem Fall müsste es am besten doch für Salomo heißen. Nämlich der Segen Davids über Salomo. Und wenn man das liest und dann das hier liest, dann kann man sagen, stimmt, das hat sich erfüllt. Und dann darf man aber nochmal sagen, das erfüllt sich nochmal richtig in Jesus. Wo selbst die Könige auf Erden zu ihm kommen. Und Salomo hatte 4.000 Pferde und Wagen und 12.000 Reiter und man legte sie in die Wagenstätte hin und zu dem König nach Jerusalem. Wagenstätte, das hatten wir letztes Mal, das sind sehr wahrscheinlich Städte an strategischen Punkten gewesen, wie zum Beispiel die Stadt Megiddo. Die liegt an einer großen Ebene, der Jezreel-Ebene. Das ist das ideale Schlachtfeld. Und die Ebene von Megiddo, die Jezreel-Ebene, liegt am Berg von Megiddo, auf Hebräisch Har Megiddo, die griechische Variante davon Harmageddon. Irgendwann ist bei uns das H weggefallen, also Armageddon. Hat mit Megiddo, mit dieser Stadt zu tun. Dort hatte Salomo seine Wagen, für den Fall, dass er in den Krieg ziehen wollte, und in Jerusalem halt auch ein paar und genau, an anderen strategischen wichtigen Punkten. Dazu habe ich letzte Woche ein bisschen mehr erzählt. Und er war ein Herr über alle Könige vom Euphrat an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Das ist die weiteste Ausdehnung, die Israel hatte und das Nächste, wie sie an Gottes Verheißung gegenüber Abraham in 1. Mose 15 gekommen sind. Da hat Gott nämlich schon gesagt, dass das die Grenzen des Landes mal werden, aber zu Salomos Zeiten war es nur Einflussbereich. Das sehen wir daran, dass sie keine Freistädte in dem neuen Gebiet angelegt haben. Das sage ich nur ganz kurz. Die haben ja 6 Freistädte gehabt, 3 östlich des Jordans, 3 westlich des Jordans. Und Gott hat durch Mose gesagt, wenn ihr dann später im Land seid und alles eingenommen habt, dann setzt ihr auch nochmal zwischen dem Ostjordanland und dem Euphrat 3 Freistädte. Haben sie da noch nicht gemacht, das wird sich also dann anscheinend erst erfüllen, wenn Jesus regiert. Und Israel dann wieder zum Glorreichen kommt, was sie haben sollen. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und so viel Zedern wie Maulbäume im Hügelland. Und man führte für Salomo Rosse ein aus Ägypten und aus allen Ländern. Das zeigt zum einen Salomos Reichtum, es zeigt aber auch, dass er sich nicht daran gehalten hat, was Gott in 5. Mose 17 gesagt hat, dass sich der König nicht auf viele Pferde stützen soll. Also, das, was zum Segen war, ist ihm dann doch zum Fallstrick geworden. Das ist das, warum viele Leute sagen, man soll gar nicht so unbedingt auf den Segen aus sein, weil der Segen einen wieder wegbringen kann von Gott. Kann aber genau andersrum auch sein. Nochmal aus den Sprüchen. Ist ein Gebet, ich zitiere jetzt sinngemäß, gib mir nicht zu viel, sonst sage ich in meinem Herzen, ja, wer ist der Herr, dann brauche ich ihn nicht. Und gib mir nicht zu wenig, sonst stehle ich. Also, ich brauche das gesunde Mittelmaß. Und an manchen Punkten hat Salomo vielleicht doch ein bisschen zu viel gehabt. Zumindest, dass es für ihn am Ende zu viel war und dass er sich zu sehr darauf verlassen hat. Das kommt jetzt hier nicht vor in 2. Chronik, aber wir kennen es ja aus 1. Könige, dass Salomo so reich war, dass er das Volk richtig unterjocht hat fast schon, was dann ja später zur Spaltung geführt hat, und auch, dass ihn seine Frauen zum Götzendienst verführt haben. Und dadurch ist das Reich ja dann am Ende gespalten worden. Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, das Frühere und das Spätere, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Nathan, sowie der Prophezeiung in Achias von Silo und den Geschichten des Sehers Jeddo gegen Jerobeam, den Sohn Nebats. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stadt. Das hier ist jetzt übrigens nicht einfach bloß nur glorreiches Reden, wie die Pharaonen halt nichts Negatives haben dulden lassen, sondern sie sagen ganz eindeutig, es gibt noch mehr von Salomo zu sagen. Klammer auf, da ist auch nicht alles gut. Aber das könnt ihr anders vorlesen. Man muss nicht immer alles auf einmal sagen. Das ist auch für mich hier vorne manchmal eine ziemliche Herausforderung, nicht jeden einzelnen Gedanken nochmal zu verfolgen. Manchmal reicht's, okay, jetzt ist das. Manchmal ist tatsächlich auch gut, dass man sagt, und jetzt gibt's da noch ein bisschen was. Es ist dann auch wieder Weisheit vonnöten, die Weisheit, die wir von Gott eben kriegen können. Aber ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, nochmal wieder mehr auf Jesus zu blicken und vor allem eben dieses, wie glücklich sind wir eigentlich, dass wir Jesus haben. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass er uns zu sich genommen hat. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir so glücklich sein dürfen. Und wir danken dir, dass du uns zu dir genommen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast, dass wir dein Volk sind. Und wir bitten dich, dass sich das auch in unserer Gemeinde zeigt, in unserem eigenen Leben, im Umgang miteinander, dass die Leute an dem, was du uns gibst, dass die daran merken, wer du bist. Dadurch, wie wir miteinander umgehen, dadurch, was bei uns passiert, auch an Übernatürlichem, dass dein Name groß gemacht wird. Amen.